Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, mit Ausnahme, das sei gleich gesagt, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die es heute terminbedingt nicht einrichten konnten. Und ich begrüße eine ganze Reihe von Praktikantinnen oder Besucherinnen und Besuchern. Das sind Praktikanten und Praktikantinnen der FDP-Fraktion. Herzlich willkommen. Volontäre der Berliner Journalistenschule, die wir hier im Saal begrüßen, und weil der Platz dann irgendwann nicht gereicht hat, wir es aber nicht abschlägig bescheiden wollten, auch eine Gruppe, die vom Goethe-Institut im Auftrag des Auswärtigen Amts aus Toronto uns heute im Stream verfolgen wird und dann nachher nochmal zum Gespräch in den Saal kommt. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Wir hatten an diesem Mittwoch keine Kabinettssitzung, deswegen gibt es auch keinen Bericht aus dem Kabinett. Aber wir haben Ankündigungen aus dem Auswärtigen Amt für Reisen.
Genau. Vielen Dank. Guten Morgen an Sie alle. Ich darf Ihnen mitteilen, wie Sie vielleicht bereits mitbekommen haben, dass Außenministerin Baerbock heute Vormittag in Libanon eingetroffen ist. Zu einer Nahostreise. Themen ihrer Gespräche vor Ort wird angesichts der aktuellen Lage vor allem mögliche Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung sein, die die Sicherheitsinteressen Israels wie des Libanon wahrt. Die Außenministerin führt in Libanon politische Gespräche sowie Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von Hilfsorganisationen. Für die Außenministerin ist es die 4. Reise nach Libanon und die 12. Reise in den Nahen und Mittleren Osten seit den Terroranschlägen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Ihre Eindrücke von vor Ort wird die Außenministerin dann mit nach Paris nehmen, wo sie dann morgen am Donnerstag an der von Frankreich organisierten Libanon-Konferenz teilnimmt. Dort stehen neben der sich verschlechternden humanitären Lage auch die internationalen diplomatischen Anstrengungen Richtung einer Einstellung der Kampfhandlungen und Schritte zur Überwindung der politischen Krise in Libanon im Fokus. Ich kann Ihnen auch sagen, wie Sie vielleicht auch bei uns auf X gesehen haben, dass die Außenministerin auch am Montag, also im Vorlauf zu dieser Reise, mit ihrem israelischen Amtskollegen telefoniert hat und auch diese Eindrücke auf die heutige Reise sowie auf die Konferenz am Donnerstag mitnimmt. So, dann, das war ja Fragestellung hier am Montag, darf ich Ihnen mitteilen, anknüpfend an die Ankündigung der stellvertretenden Regierungssprecherin, dass die Reise der Außenministerin sich fortsetzt in die Republik Indien, und zwar zu den Regierungskonsultationen, an denen sie teilnimmt. Sie wird dort am Freitag, den 25. Oktober, an den 7. deutsch-indischen Regierungskonsultationen teilnehmen. Der Indopazifik allgemein, aber Indien auch ganz speziell, sind für Deutschland und Europa von essentieller Bedeutung. Deshalb intensiviert die Bundesregierung ihre Beziehung zu Partnern in der Region. Indien ist, wie Sie wissen, nicht nur das bevölkerungsreichste Land und die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, spielt auch für uns als wichtiger strategischer Partner eine essentielle Rolle. Und das unterstreicht, dass es die 7. Regierungskonsultationen sind. Die Themenpalette wurde bereits genannt am Montag von Fragen der Wirtschaft, des Klimaschutzes, natürlich auch Vorgriff auf die Weltklimakonferenz bis hin zu Fachkräftemobilität. Das sind Fragen, die auch uns im Auswärtigen Amt intensiv beschäftigen. Die Außenministerin wird am Freitag gemeinsam mit dem Bundesminister Heil mit indischen Fachkräften zusammenkommen und im Anschluss ihren indischen Amtskollegen Jaishankar zu bilateralen Gesprächen treffen. Am Samstag steht auch noch der Fregattenbesuch in Goa gemeinsam mit dem Bundeskanzler an. Die deutsche Marine macht heute im Rahmen ihres Indo-Pacific-Deployment Station und ist derzeit mit der Fregatte Baden-Württemberg und dem Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main vor Ort. Besten Dank.
Danke dafür. Dann zunächst gibt es Fragen zu diesen Reisen. Herr Rinke.
Eigentlich eine Frage zu beiden Aspekten der Reise Libanon und Indien. Was soll ich zuerst machen?
Ich lasse Ihnen jetzt mal die freie Wahl.
Gut, dann fangen wir mal mit Indien an, weil das vielleicht schneller geht. Frau Deschauer, könnten Sie bitte mal sagen, wie die Außenministerin dann eigentlich nach Indien kommt? Fliegt sie zusammen mit dem Bundeskanzler oder ist da noch ein drittes Flugzeug Richtung Indien unterwegs, weil Herr Habeck ja heute schon startet?
Also ich kann Ihnen sagen, dass die Außenministerin, wie Sie ja von meinem angekündigten Reiseverlauf mitbekommen haben, vorher für die Bundesregierung an der Libanon-Konferenz in Paris teilnimmt. Das heißt, sie wird von dort sich nach Indien begeben und das Ganze mit Linienflug.
Mit Linien, aber sie fliegt dann mit dem Kanzler zurück?
Also ich habe jetzt nicht alle Feinheiten der Flughieroglyphie, aber der Regierungssprecher nickt.
Wir nehmen Sie mit.
Das ist sehr freundlich.
Und den Verteidigungsminister nehmen wir auch mit.
Das ist genau, auch freundlich. Und deswegen ist die Frage, glaube ich, beantwortet.
Herr Kollatz guckt ganz begeistert.
Genau, und deswegen, das wäre die Anschlussfrage gewesen, weil das am Montag auch offen blieb, was mit dem Verteidigungsminister ist. Der fliegt mit dem Kanzler hin und zurück.
So ist beides, ganz okay. Genau.
Alles klar.
Weitere Fragen zu dieser Reise, deutsch-indische Regierungskonsultation, sehe ich nicht. Dann machen Sie doch mit Libanon gleich weiter.
Genau. Ich hätte ganz gern bei dem Thema Libanon gefragt, was die Bundesregierung, vielleicht Frau Deschau auch an Sie, zu dem Vorwurf des früheren israelischen Botschafters sagt, dass der Verweis auf die Resolution 1701 nicht so zielführend ist, weil in dieser Resolution zwar das UNIFIL-Mandat festgelegt wird, aber UNIFIL 18 Jahre nicht dafür gesorgt habe, dass die Resolution auch umgesetzt wird und deswegen ein großes Tunnelsystem im Süden Libanons errichten konnte.
Ja, vielen Dank, Herr Rinke, für die Frage zu dem Teil der Reise und auch zu UNIFIL. Da kann ich sagen, dass natürlich, ich glaube, der, wenn man es so formulieren kann, nicht der Fehler bei UNIFIL liegt, sondern darin, dass die Resolution in Gänze umgesetzt werden muss. Das sagen wir hier als Bundesregierung seit geraumer Zeit. Das möchte ich einfach nur unterstreichen. Also für uns liegt der Schlüssel zum Frieden weiterhin in der vollen Umsetzung der Resolution 1701. Darüber wird die Ministerin sicher auch heute bei ihren Gesprächen in Beirut Gelegenheit haben, sich auszutauschen kann und auch darüber zu sprechen, wie dies in der aktuellen Situation gelingen kann. Und dafür wird es natürlich die Bereitschaft der Konfliktparteien bedürfen.
Darf ich kurz nachfragen? Aber es ist doch zumindest eine zeitliche Koinzidenz, dass UNIFIL dort im Südlibanon stationiert wurde und gleichzeitig die Hisbollah das machte, was laut Resolution ausdrücklich nicht passieren sollte, nämlich sich in diesem Gebiet aufzuhalten und auch militärische Stellung auszubauen. Also war die UN-Resolution dann falsch designt? Hatte UNIFIL nicht die Mittel, um das durchzusetzen? Woran lag's?
Ich glaube, das müssen Sie bewerten aus Ihrer Perspektive. Das tun Sie, glaube ich, auch gerade. Ich kann nur sagen, dass für die Bundesregierung eine vollumfängliche Umsetzung von 1701 der Schlüssel ist, um die Möglichkeit zu schaffen, dass ein Frieden in dieser Region auch möglich sein wird. Eine diplomatische Lösung muss beinhalten, dass die Menschen im Norden Israels nicht länger den Angriffen der Hisbollah ausgesetzt sind. Und dazu sind vor allem Verhandlungen der beteiligten Parteien notwendig. Und Sie kennen ja auch die deutsche Unterstützung für UNIFIL, die wir seit geraumer Zeit leisten. Dass UN-Friedensmissionen natürlich oft in sehr schwierigen Umfeld operieren, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Die Rahmenbedingungen sind schwierig. Insofern, Ihre Interpretation würde ich mich jetzt erstmal nicht anschließen, sondern auch mal mit Nachdruck unterstreichen, dass die Bundesregierung die volle Umsetzung der Resolution befürwortet.
Herr Tufik Nia, war das auch dazu?
Frau Deschauer, Sie haben gerade wieder die diplomatische Lösung für den Libanon angesprochen. Was macht Sie zuversichtlich, dass Israel überhaupt eine diplomatische Lösung will? Es geht ja militärisch vor und auch sehr brutal vor. Und welche Rolle spielt Hezbollah? Hezbollah ist ein Teil der libanesischen Regierung für eine diplomatische Lösung aus Ihrer Sicht.
Also ich glaube, man muss immer zuversichtlich sein, dass eine Lösung möglich ist. Anders können wir unsere Aufgabe hier nicht betreiben. Das treibt uns an. Ich glaube, das treibt die ganze Bundesregierung an. Wir sind mit Nachdruck dabei, unseren Anteil daran zu tun. Und wir haben uns, und das kann ich gerne noch mal wiederholen, in den letzten Tagen und Wochen natürlich immer besorgt über das Ausmaß des militärischen Vorgehens, auch der israelischen Seite in Libanon, auch in dicht besiedelten Gebieten geäußert. Das wird sicher auch heute zur Sprache kommen. Ich möchte den Gesprächen der Ministerin vor Ort nicht vorgreifen. Auch unsere Besorgnis angesichts der humanitären Lage vor Ort, das sprechen wir auch gegenüber der israelischen Regierung an. Und es ist auch völlig klar, dass es keine rein militärische Lösung geben kann. Also, wie ich sagte, um dem Schlüssel für eine friedliche Lösung, sprich der Resolution 1701, zur Geltung zu verleihen, ist natürlich eine Gesprächsbereitschaft und auch eine Handlungsbereitschaft von den verschiedenen Konfliktparteien notwendig.
Das betrifft auch Hezbollah, ja? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, Hezbollah hat die Wahl und wird dazu aufgefordert, den Raketenbeschuss, den es unmittelbar nach dem 7. Oktober ebenfalls, 7. Oktober 2023 begonnen hat, einzustellen. Insofern betrifft natürlich eine, sagen wir, wenn man das so bezeichnen kann, konstruktives Verhalten, deeskalatorisches Verhalten natürlich auch Hezbollah, insofern, dass sie ihre Handlungen einstellt. Dazu fordern wir Hezbollah natürlich auf.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Warwick?
Zahlreiche Länder werfen Israel ja Kriegsverbrechen, völkerrechtswidriges Agieren im Libanon vor, darunter auch die libanesische Regierung selbst oder auch der EU-Partner Spanien. Da würde mich interessieren, teilt denn die Außenministerin diese Einschätzung der libanesischen Regierung oder halt auch des EU-Partners Spaniens oder plant sie, das Agieren Israels gegenüber dem libanesischen Partner zu verteidigen?
Herr Warwick, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich auf Ihre quasi Ja- oder Nein-Frage antworten soll, sondern ich kann noch mal darauf verweisen, dass die Ministerin ja gerade vor Ort ist, um für die Bundesregierung im Gespräch mit den Ansprechpartnern Lösungen auszuloten in einer wahnsinnig schwierigen Situation zur Frage von Völkerrechtsverletzungen. Das wissen Sie. Ist es nicht an uns, dies letztendlich zu befinden, sondern das sind Fragestellungen, die von unabhängigen Gerichten üblicherweise vorgenommen werden auf Basis von Untersuchungen. Insofern, glaube ich, möchte ich noch mal betonen, dass die Ministerin vor Ort ist, um im Rahmen der Pendel- und Krisendiplomatie einen Beitrag dazu zu leisten, auszuloten, wie es zu einer friedlichen Lösung kommen kann.
Nachfrage? Aber es ist doch von entscheidender Bedeutung für die Gespräche, die Frau Baerbock in Beirut führen wird, ob sie davon ausgeht, dass Israel im Libanon Kriegsverbrechen begeht oder nicht. Und sie wird ja dazu auch eine Haltung entwickelt haben, sonst macht das ganze Treffen ja keinen Sinn.
Also ich stimme erstmal Ihrer Annahme nicht zu, die Sie in Ihrer Fragestellung gestellt haben. Ich verweise nochmal auf das, was ich sagte. Und das hat Gültigkeit und ist einfach nun mal so, dass entsprechende Befindung darüber letztendlich nicht von politischer Stelle getroffen wird. Das machen wir hier nicht, das wissen Sie. Und Sie wissen auch, das habe ich, glaube ich, eben schon gegenüber Herrn Tofik Nia gesagt, dass wir uns besorgt über das Ausmaß von militärischem Vorgehen der israelischen Seite geäußert haben. Das macht die Ministerin auch. Gleichzeitig aber natürlich, dass die Ausübung des Selbstverteidigungsrechts Israels klar ist und das muss Grenzen des humanitären Völkerrechts haben. Die Ableitung des Ganzen machen andere, das machen unabhängige Stellen.
Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Warwick? Dann würde ich gerne wechseln, weil wir haben wirklich eine Reihe weiterer Themen.
Nur eine kurze Verständnisfrage, weil Sie meinten, das obliegt unabhängigen Gerichten. In der Endinstanz haben Sie ja recht, aber jetzt gibt es ja mindestens 13 Länder, die die Genozidklage Südafrikas vor dem IGH unterstützen. Und Deutschland ist das einzige Land, das die andere Seite wählt und Israel unterstützt. Das war ja sehr wohl ein politischer Akt. Da sehe ich zumindest einen gewissen Widerspruch unter Ihrer vorherigen Aussage und der Tatsache, dass Deutschland Israel vor dem IGH beisteht.
Also ich glaube, da müssten wir nochmal auf die diversen Austausche, die wir hier schon hatten, zum Thema IGH rekurrieren. Ich glaube, das können Sie alles nachlesen. Deutschland hat sich im IGH-Verfahren keine beteiligte Partei, sondern hat, wie das üblich ist im internationalen Recht, im internationalen Völkerrecht, eine Positionierung im Grundsatz abgeben können. Das kennen Sie auch, das haben Sie verfolgen können. Insofern gibt es hier keinerlei Widerspruch. Aber ja, Deutschland hat hier an dieser Stelle und auch vor den internationalen Gerichten klar die Haltung zum Ausdruck gebracht, dass wir den Völkermordvorwurf nicht für stichhaltig sehen, weil es eine klare Definition gibt, was ein Genozid, ein Völkermord ist. Das ist die intentionale Zerstörung einer ethnischen, religiösen Gruppe und das können wir nicht erkennen. Und In der Form, glaube ich auch nicht, sind wir nicht die einzige Land, das sich entsprechend geäußert hat. Ich verweise aber nochmal auf die ausführlichen Austausch, den wir hier schon hatten, auch der Regierungssprecher. Das können Sie alles nochmal nachlesen zum IGH.
Dann würde ich gerne das Thema wechseln, beziehungsweise zu Fragen zu anderen Themen kommen. Mir wurden eine Reihe von Themen schon vorab genannt, unter anderem, ich sag's mal kurz, das Thema Ukraine, damit werden wir beginnen, das Thema Bürgergeld, Kraftwerksicherheitsgesetz, Investitionsinitiative, Gewalt gegen Frauen und noch einige andere. Wir beginnen mit dem Thema Ukraine bei Herrn Kock.
Vielen Dank. Das ist eine Frage an, ich glaube, mindestens drei Institutionen vorne auf dem Podium. Es geht um die Entsendung von nordkoreanischen Soldaten in den fernen Westen sozusagen an die ukrainische Front. Mich würde interessieren, wie Sie das bewerten. Ist das ein Kriegseintritt Nordkoreas? Ja, Ihre Einschätzung bitte.
Ich fange gerne an. Wir hatten uns am Montag schon dazu geäußert und ich kann darauf hinweisen, dass wir heute Morgen den Geschäftsträger der nordkoreanischen Botschaft in Berlin einbestellt haben und ihm mitgeteilt haben, dass wir in aktuellen Meldungen über Truppenverlegungen von nordkoreanischen Soldaten nach Russland und dann möglicherweise in die Ukraine mit großer Sorge verfolgen. Sie finden auch entsprechend eine Äußerung von uns auf X. Und wir würden einen solchen Schritt natürlich als Eskalation betrachten.
Herr Bernd.
Können Sie das bitte noch ein bisschen näher erläutern? Wie lief das Gespräch ab und was wurde dann noch so gesagt?
Ich müsste, also aus vertraulichen Gesprächen referieren wir ja üblicherweise nicht. Ich war selber nicht dabei, deswegen müsste ich mich noch mal ein bisschen kundig machen. Aber Sie können sich vorstellen, dass das mit einer klaren Aussage unsererseits stattgefunden hat, wie wir die Lage einschätzen. Das habe ich, glaube ich, eben vorgetragen. Und das haben wir auch auf X öffentlich gemacht. Und was unsere Erwartungshaltung ist.
Weitere Fragen dazu? Herr Ring, achso, Herr Ratz war auch dazu. Dann Herr Ratz zunächst.
Jetzt. Sie haben gesagt, inhaltlich können Sie nichts sagen. Können Sie sagen, wie lange das Gespräch gedauert hat?
Gerade im Moment nicht. Wenn ich das noch nachliefern kann, dann mache ich das gerne, aber ich muss schauen.
Und noch eine kurze Nachfrage. Der Geschäftsträger ist momentan sozusagen der einzige Vertreter hier, mit dem diplomatisch hier in Verbindung steht mit Deutschland?
Oder? Ich würde im Blog Ihnen nochmal Rückfragen zu Nordkorea dann beantworten, wenn ich das kann.
Herr Rinke?
Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es Kontakte zu Südkorea gibt, die ja nun als Reaktion auf diese Meldung angekündigt haben, dass sie sich vorstellen können, vielleicht auch Waffen an die Ukraine zu liefern. Wäre das aus Sicht der Bundesregierung ein willkommener Schritt?
Ich glaube, Südkorea ist ein enger Partner der Bundesregierung und wenn mich nicht alles täuscht, in verschiedenen Formaten im engen Austausch mit der Bundesregierung, sei es bilateral. Ich habe jetzt hier gerade nicht auf dem Zettel, wann zum letzten Mal da ein physisches Treffen stattgefunden hat, aber auch als Partner oder sogenannter assoziierter Partner in verschiedenen anderen Foren, selbst im Kontext der NATO. Insofern gibt es einen regelmäßigen Austausch auch mit Südkorea zur sicherheitspolitischen Lage im Kontext des Indo-Pacific Deployment, was wir hier schon verschiedentlich beleuchtet haben, aber auch im Rahmen der Regierungskonsultation mit Indien habe ich ja darauf referiert, dass insgesamt die Lage in der weiteren Region auch von strategischer Bedeutung für die Bundesregierung ist. Insofern sind wir im engen Austausch.
Darf ich mal nachfragen? Würde der Hebestreit, würde Herr Bundeskanzler begrüßen, wenn Südkorea jetzt direkt Waffen an die Ukraine liefert? Ich glaube, bisher hat es vor allem Waffeneinkäufe in Südkorea, Munitionseinkäufe gegeben.
Ich glaube, von dieser Stelle obliegt es uns nicht, andere Länder aufzufordern, wie sie die Unterstützung der Ukraine gestalten, insbesondere wenn es einen qualitativ anderen Schrittes bedarf. Sie wissen, dass der Bundeskanzler im Rahmen der Europäischen Union immer wieder dafür geworben hat, dass die Länder, die die Ukraine unterstützen, sowohl was finanzielle als auch was militärische Hilfslieferungen angeht, versuchen, das Mögliche möglich zu machen. Aber für die außerhalb Europas befindlichen Partnern bleibt es bei einem allgemeinen Appell.
Herr Warwick?
Ja, die Kollegen haben ja bisher alle im Indikativ gesprochen, so als sei das erwiesen. Jetzt hat meines Wissens Pyongyang offiziell dementiert. Russland hat de facto auch dementiert. Da würde mich interessieren, soweit das können Sie sagen, hat denn der Vertreter hier in Deutschland, Nordkoreas, das ebenfalls dementiert in dem Gespräch? Und welche eigenen Erkenntnisse oder über welche eigenen Erkenntnisse verfügt denn die Bundesregierung in dieser Causa?
Also, Herr Wabik, Sie wissen, dass wir über Erkenntnisse dieser Art, die ja nachrichtendienstliche Art üblicherweise sind, uns hier mit Ihnen nicht austauschen. Das würde ich jetzt auch so dabei belassen. Und ich werde Ihnen jetzt auch nicht Details aus einem vertraulichen Gespräch mitteilen. Ja, das machen wir üblicherweise hier auch nicht, sondern ich habe berichtet, welche Erwartungshaltung in Klarheit die Bundesregierung dem Geschäftsträger der nordkoreanischen Botschaft hier übermittelt hat.
Nachfrage? Ja, aber das hat ja jetzt nichts mit Staatswohl oder sonst was zu tun. Wenn Pyongyang offiziell dementiert hat, wäre es ja eher überraschend, wenn der Geschäftsträger das nicht getan hat. Das können Sie ja schon beantworten, ohne dass da irgendwelche intimen Details hochkommen.
Ja, da sind wir unterschiedlicher Auffassung und dabei belasse ich es.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich. Herr Ratz, noch dazu?
Nochmal zum Thema Ukraine, ein bisschen weiter gefasst, Herr Hebestreit. Der Kanzler hat ja letztens beim Besuch von Präsident Biden nochmal wiederholt, as long as it takes. Frau Stark-Watzinger hat es gestern in Kiew auch nochmal gesagt. Zwei Wochen nach vorne geblickt, gilt das auch, egal wer in den USA demnächst gewählt wird?
Ja.
Dann sehe ich dazu kein. Jetzt ist es dazu oder zu Ihrem nächsten Thema, Herr Jolkwa. Sie sind dran zum Thema Bürgergeld.
Es geht ja auch um die Ukraine, um die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland. Herr Hebestreit, was hält denn der Kanzler von dem Vorschlag des Finanzministers, das Bürgergeld den ukrainischen Kriegsflüchtlingen zu streichen oder umzuwandeln und einen anderen Rechtsstatus für sie einzuführen?
Der Bundeskanzler hat die Äußerungen des Finanzministers zur Kenntnis genommen, aber dazu gibt es im Augenblick keine übergeordneten Planungen innerhalb der Bundesregierung dazu.
Dann hätte ich gerne eine Frage an das Finanzministerium und an das Arbeitsministerium. An das Finanzministerium, gibt es eine Zahl, was die ukrainischen Flüchtlinge den deutschen Haushalt kosten? Es gibt eine Ziffer, die ab und zu geistert zwischen 5,5 und 6 Milliarden Euro im Jahr. Und an das Arbeitsministerium, können Sie mir sagen, wie viel ukrainische Flüchtlinge in Deutschland sozialversicherungspflichtige Jobs haben? Danke.
Also jetzt an die zu der an mich gerichteten Frage, das wäre dann ja eine Frage, wie viele. Tut mir leid. Das wäre ja eine Frage, so wie ich sie verstehe, wie viel Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge. Da haben wir meines Wissens nach, wenn müsste ich das nachliefern, aber meines Wissens nach keine eigenen Daten dazu.
Das wäre nett.
Ich prüfe das.
War die Frage ans Arbeitsministerium?
Zum Thema sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Dazu geben wir einmal im Monat innerhalb der Arbeitsmarkt-PM, die wir rausgeben, sind die aktuellen Zahlen drin. Nageln Sie mich jetzt bitte nicht auf die Tausenderstelle fest. Ich meine, es sind um die 220.000 und hinzu kommen noch geringfügig Beschäftigte.
Herr Rinke?
Eine kurze Nachfrage ans Finanzministerium. Herr Keller, vielleicht können Sie sagen, was Herr Lindner eigentlich genau meinte mit dem Vorschlag. Also ist er dafür, dass die Kosten für die Versorgung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge jetzt wieder vom Bund auf die Länder und Kommunen übertragen werden?
Ich kann Ihnen jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, als der Minister in dem Interview gesagt hat, wo er ja gesagt hat, er möchte die, ich habe es hier auch vorliegen, aber finde gerade nicht ad hoc den Passus, dass die Leistungen aus dem Asylbewerbergesetz kommen und die Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen aus dem Bürgergeld.
Genau, aber wenn Sie das vielleicht noch nachliefern könnten, weil der entscheidende Punkt bei dem Bürgergeld war ja, dass man das ganze Verfahren einfach, also vereinfacht hat, Punkt 1 und Punkt 2, dass der Bund sich bereit erklärt hat, bevor man lange Diskussionen hat, die Kosten zu übernehmen. Wenn der Finanzminister jetzt eine Änderung vorschlägt, ist ja die Frage, ob er noch bereit ist, die Kosten zu tragen oder ob die Länder das wieder tun sollen.
Ich kann bislang über diese Aussagen des Ministers hinaus kann ich aktuell derzeit nichts sagen.
Aber könnten Sie mal gucken, ob Sie was nachliefern können?
Können wir prüfen,
danke. Ja.
Jetzt hatte sich Herr Ratz, Sie hatten, glaube ich, zum zweiten Teil des Bürgergeldthemas und Sie warten nochmal, dann würde ich mal Herrn Jolkwa nochmal vorziehen.
Herr Heberstreit, nochmal eine Nachfrage. Also ich kann mich erinnern, dass so eine Diskussion über das Bürgergeld für die ukrainischen Flüchtlinge schon mal aufgekommen ist seitens der FDP und damals hat auch der Kanzler oder Sie ziemlich genau gesagt, das Bürgergeld für die Ukraine wird nicht gestrichen. Bleiben Sie bei dieser Aussage jetzt?
Also bis auf die Interviewäußerung des Finanzministers sind wir ja auch im Augenblick nicht, also wissen wir ja nicht genau, was da an Überlegungen sind. Insofern tue ich mich schwer, zum jetzigen Zeitpunkt das genauer einzuordnen. Grundsätzlich ist es aber so, dass es gute Gründe gegeben hat seinerzeit, um auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht zu überfordern, als die große Masse an Flüchtlingen, die aus der Ukraine bei uns Schutz gesucht haben, hier angekommen sind, dass man sie nicht erst durch ein langwieriges Asylbewerberverfahren, an dessen Ende sowieso das gleiche Ergebnis stünde, nämlich dass sie hier auf Aufnahme gerechtfertigt sind, aufgenommen zu werden und durch die sogenannte Massenstromrichtlinie, Zustromrichtlinie der Europäischen Union es eben diesen anderen Weg gegeben hat und es auch dadurch war, dass die Bundeskasse es dann von sich aus übernommen hat, diese Kosten und es nicht auf die Länder gegangen ist. Das hat schon da war schon vieles klug daran und gleichzeitig ist es aber immer so, dass man gucken muss, wie man beispielsweise auch mit künftigen Entwicklungen umgehen soll. Aber außer dieser einen Interviewäußerung haben wir jetzt nichts Handfestes. Insofern will ich darüber nicht spekulieren. Und die Regelung, wie sie jetzt ist, das habe ich ja auch in meinem Statement oder in meiner Aussage ersten Antwort gesagt, ist, dass ich keine Pläne kenne, das im Augenblick zu ändern.
Dann Herr Ratz.
Ja, Herr Hebestreit, noch mal kurz nachgefragt. Also das gilt generell jetzt für das Bürgergeld. Da sind ja nun gewisse Reformen schon in Angriff genommen. Also generell ist da sozusagen übergeordnet kein Bedarf.
Da tue ich mich jetzt total schwer, weil Sie ja irgendwie eine Aussage, die ich jetzt zu einer sehr konkreten Frage gemacht habe, sehr allgemein an. Da würde ich jetzt am liebsten gar nichts zu sagen, weil so pauschal, Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass auch im Zuge der Wachstumsinitiative der Bundesregierung eine ganze Reihe von Änderungen auch im Bürgergeld miteinander beschlossen worden sind und die werden natürlich umgesetzt. Es ging jetzt sehr konkret um die Frage, ob die Ukrainerinnen und Ukrainer, die im Augenblick in Deutschland sind, aus dem Bürgergeld in einen anderen finanziellen Zusammenhang getragen werden und da habe ich meine Aussage zu getroffen.
Okay, dann zum zweiten Teil wäre dann ans BMAS. Zweiter Vorschlag ist ja, dass man die Wohnkosten nicht mehr nach tatsächlicher Höhe erstattet, sondern pauschal. Was würde Ihr Minister davon halten?
Was der Minister davon hält, weiß ich nicht. Der ist gerade auf dem Weg zum Flughafen und auf dem Weg nach Indien, falls die Frage auch noch im Raum stand. Er fliegt mit Herrn Habeck nach Indien. Aber sozusagen für das BMAS fachlich langweilig kann ich Ihnen mitteilen, dass eine angemessene Wohnung ja Teil des Existenzminimums ist und diese Pauschale also so gestaltet sein müsste, dass sie eine angemessene Wohnung sicherstellt. Und wenn man das mit einer einzelnen Pauschale gewährleisten will, müsste die so hoch sein, dass man sich damit eine Wohnung genauso gut in München wie in Merseburg irgendwie leisten kann. Zudem ist lebenspraktisch es vielleicht nicht immer so, dass eine neue Wohnung tatsächlich günstiger ist als ein alter Mietvertrag.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann wechseln wir. Das Stichwort heißt Lieferkettengesetz und wir sind bei Frau Buckenmeier.
Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit. Gestern hat der Bundeskanzler ja gesagt auf dem Arbeitgebertag, das haben wir ja gesagt, das kommt weg, das Lieferkettengesetz, dieses Jahr noch auf Nachfrage. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht richtig verstanden, was er damit gemeint hat. Vor allem, da wir ja in der Situation sind, dass eigentlich die europäische Lieferkettenrichtlinie jetzt eingebaut werden soll und eingearbeitet werden soll. Also was meinte der Bundeskanzler?
Frau Buckmann, ich weiß nicht, ob Sie der Veranstaltung beigewohnt haben oder ob Sie nur die Rezeption der Veranstaltung, weil auf der Veranstaltung hat er dann, als er sah, dass mancher sich über die Maßen freute, über diesen Satz klar gesagt, also die Reform, die jetzt schon miteinander vereinbart worden ist, wir haben ja den Fall, dass das deutsche Lieferkettengesetz in seinen Maßnahmen deutlich über der europäischen Richtlinie, über die europäische Richtlinie hinausgeht. Und es gibt eine Einigkeit innerhalb der Bundesregierung im Vorgriff auf die europäische Regelung, einzelne Regelungen auszusetzen beziehungsweise nicht mehr weiter zu verfolgen, auf dass die deutschen Unternehmen nicht stärker belastet werden als ihre europäischen Partner im Vorgriff auf das, was mit der EU-Richtlinie kommt. Und darauf bezog er sich und da hat er auch gesagt, das war ja eine Replik. Er hatte erst sich zum Lieferkettengesetz geäußert, dann sprach Herr Dulger, war es, glaube ich, es nochmal an und dann sagt er, da haben wir doch schon gesprochen, das kommt weg und das kommt weg, waren die Bedingungen. Die genaueren, es umfasst etwas, ich glaube, größere Unternehmen, also die Zahl der Unternehmen, die davon betroffen sind, wird geringer, weil eine Mindestgröße erhöht wird, so entlang der europäischen Regelung. Das Genaue müsse ich Ihnen dann nachreichen. Da habe ich mich auch heute im Laufe des Vormittags versucht, schlau zu machen. Der Versuch läuft noch.
Dazu Herr Rinke.
Ja, direkt da anschließend. Ich hätte jetzt ganz gerne gewusst, was das genau für Konsequenzen hat. Also vielleicht Frage ans BMAS, das ist, glaube ich, zuständig, oder ein Hebestreit. Wenn der Kanzler sagt, es wird bis Jahresende reformiert, heißt das, dass deutsche Unternehmen ab Jahresende dann nicht mehr die strengeren deutschen Regelungen umsetzen müssen. Ist das richtig?
Wenn es reformiert wird, heißt das, dass dann die deutschen Unternehmen die reformierten Bedingungen des Lieferkettengesetzes, von denen ich einige wenige gerade leicht skizziert habe, nur noch für sie gelten und nicht die jetzige Phase.
Das ist dann ab Jahresanfang.
25. Das ist der Plan, ja. Gut.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir weiter bei Herrn Ratz mit einem neuen Thema.
Frage geht ans Familienministerium. Ich weiß nicht, ob jemand da ist. Es gibt heute Zahlen zum Thema Cybermobbing. Demnach sind ein Fünftel aller Teenager mittlerweile davon betroffen. Und das Bündnis, das diese Zahlen vorgestellt hat, fordert ein eigenes Gesetz zur Bekämpfung von Cybermobbing. Jetzt ist die Frage, wie Sie das bewerten und ob Ihr Haus da eine entsprechende Initiative vorhat, plant.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben den Bericht zur Kenntnis genommen. Der ist jetzt heute Vormittag erst veröffentlicht worden. Ich bitte daher um Verständnis, dass wir uns da jetzt sozusagen nicht detailliert zu äußern können. Insofern werden wir uns das genauer anschauen und prüfen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich da noch keine detaillierten Informationen zu geben.
Und eine Bewertung des Problems Cybermobbing bei Jugendlichen, können Sie die abgeben,
wie das gesehen? Also es ist natürlich, ich kann nicht sagen, ist natürlich Cybermobbing auch bei Jugendlichen, da ist jeder Fall zu viel, das ist ganz klar. Aber nochmal, inwiefern wir da jetzt auf diesen Bericht reagieren oder nicht, dafür ist es jetzt momentan noch zu früh.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, aber wenn wir gerade das Familienministerium vorhaben, Herr Berndt, das Thema Gewalt gegen Frauen vielleicht, ich weiß nicht, an welches Ministerium sich das ist, nur eine Vermutung richtet, dann machen Sie vielleicht weiter.
Ja, eine große deutsche Zeitung hat heute Zahlen veröffentlicht, dass die Gewalttaten gegen Frauen drastisch angestiegen seien. Sind das die Zahlen, die Sie auch schon veröffentlicht hatten oder sind das neue Zahlen? Was ist da der Stand?
Also ich kann Ihnen zu dem aktuellen Stand sagen, dass, also die Ministerin hat sich ja häufiger auch dazu geäußert, hat auch nochmal deutlich gemacht, dass eben die Fälle von Gewalt gegen Frauen zu verurteilen sind, auch mit Blick auf die Fälle, die vor einigen Monaten in Berlin stattgefunden haben, hat sich die Ministerin ausdrücklich zu geäußert. Ich kann Ihnen auch nochmal sagen, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend derzeit entsprechend den Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag eine bundesgesetzliche Regelung erarbeitet, die das Recht auf Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt absichern soll. Ziel ist es, dass mit Blick darauf noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetzentwurf verabschiedet werden soll.
Und die Zahlen, die heute in der Zeitung standen, sind die neu oder sind das die aus Ihrem Hause?
Ich kann jetzt den Bericht der Zeitung, den Sie ansprechen, nicht kommentieren. Also ich weiß nicht, welche Grundlagen die Zeitung dort genutzt hat. Insofern kann ich jetzt hier den Bericht nicht kommentieren.
Ich kann da kurz ergänzen, vielleicht von hier aus. Die Zahlen der großen überregionalen Zeitungen, die Sie ansprechen, Können wir bestätigen. Ich kann dazu vor allem auf den Lagebericht des BKAs zu häuslicher Gewalt verweisen, den Sie abrufen können. Genau.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann macht Herr Hahn weiter mit einem neuen Thema.
Eine Frage ans BMWK, was das Kraftwerkssicherheitsgesetz angeht. Bleibt das da bei dem Zeitfenster oder bei dem Zeitplan, der vorgesehen ist? Wann geht das Gesetz ins Kabinett? Und können Sie schon sagen, ob es da noch Änderungen gibt, was das Ausschreibungsvolumen von Flexibilitäten angeht, also was die Energieträger angeht?
Vielen Dank für die Frage. Zunächst mal nochmal zur Klarstellung. Die Bundesregierung hat sich im Rahmen der Wachstumsinitiative ja auf die KWS geeinigt. Und die Konsultation, die Anfang September, am 11.9. gestartet wurde, die endet heute. Wir werten jetzt sorgfältig die Ergebnisse aus, die die Stakeholder da eingereicht haben. Das Kabinett folgt dem dann. Zu Termin kann ich Ihnen hier wie üblich noch nicht genaueres sagen an der Stelle. Ziel ist es weiterhin vielleicht noch das als Ergänzung, dass im ersten Halbjahr 2025 Ausschreibungen folgen sollen.
Danke.
Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Warwick ein neues Thema.
Ja, die NATO hat in ihrer jüngsten Brexit-Erklärung vom 22.10. zur Eröffnung der CTF Baltic getitelt NATO Established Commander Task Force Baltic, also NATO setzt Stab für CTF Baltic ein. Jetzt hatte allerdings der Verteidigungsminister am 21. Oktober anlässlich der Einweihung besagter Kommandozentrale sehr explizit gesagt, dies sei ein rein deutsches Hauptquartier und ihr Haus hat ja gestern nochmal nachgelegt via X und erklärt, die ausländischen Soldaten ständen alle unter deutschem Kommando. Da würde mich zunächst interessieren, ist das auch sonst üblich bei deutschen Hauptquartieren und Dienststellen, dass die NATO diese einsetzt? Könnten Sie uns das da mal aufklären?
Sehr gerne. Wir haben ja schon auch gestern einiges an diplomatischen Dingen wahrgenommen. Nun ist das ja so, dass der russische Propagandaapparat eben tun muss, was Putin vorgeht. Wir haben da deutlich mehr Freiheiten und ich kann die Fakten gerne hier nochmal zusammenfassen, um diese Freiheiten dann auch gut zu nutzen. Sie haben die NATO-Pressemitteilung richtig zitiert, Established Commander. Und genauso haben wir das ja auch bezeichnet, dass wir die Aufgabe Commander Task Force für die NATO wahrnehmen und dazu einen Teil des Marinekommandos in Rostock zur Erfüllung dieser Aufgabe dann auch beauftragen. Es ist also eine Aufgabe, die das Marinekommando in Rostock wahrnimmt. Es ist keine NATO-Struktur. Zu Ihrer Frage, ob das üblich ist, ja, in fast jedem größeren Kommando befinden sich Austauschoffiziere, Verbindungsoffizierinnen, die auf einem bestimmten Status dann diese Aufgaben wahrnehmen. Und das ist auch eindeutig im 2+4-Vertrag so, dass das statthaft ist. Der 2+4-Vertrag, da zielt ja häufig die Kritik darauf, regelt eben nur die Stationierung von Truppenkörpern unter ausländischem Kommando in dem ehemaligen Gebiet der DDR. Und das ist eindeutig nicht der Fall. Also beide Fragen kann ich ganz eindeutig beantworten. Ein Verstoß gegen 2+4 ist falsch. Das ist Fake News. Es ist gelebte Praxis, dass in deutschen Hauptquartieren, die sich auf dem Gebiet der ehemaligen DDR befinden, Austauschoffiziere mit integriert werden. Das ist gängige Praxis im gesamten NATO-Bündnis, dass wir uns ständig auf dem Laufenden halten und dazu auch Personal austauschen, um die gegenseitige Praxis in den militärischen Dingen eben auch kennenzulernen und uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Die NATO hat das eben beschrieben mit Established Commander. Da ist es wichtig, Commander nicht mit Command zu verwechseln. Und das ist eben eine Aufgabe, die wir für die NATO übernehmen. Auch das ist richtig und gut. Und damit hoffe ich, zur Klärung beigetragen zu haben.
Nachfrage. Noch eine Nachfrage bezüglich just dieser PM der NATO. Dort wird auch erwähnt, dass die Gesamtführung des Kommandos alle 4 Jahre zwischen Schweden, Polen und Deutschland wechselt. Da würde mich noch interessieren, wenn dann in 4 Jahren ein polnischer Admiral oder ein schwedischer die Führung des CTF übernimmt, wäre das in der Logik der Bundeswehr dann auch weiterhin ein deutsches Hauptquartier unter deutschem Befehl?
Sie haben es ja eben wieder falsch wiedergegeben, wenn ich das so sagen darf und so direkt. Es wechselt nicht das Command, sondern der oder die Commander. Das heißt, es zeigt eine Nation an, die Aufgabe zu übernehmen. Und dann geschieht ein Wechsel, so wie das routinemäßig in der NATO immer geschieht. Das ist keine Rotation von Kräften und keine Rotation von Strukturen, sondern es ist eine Rotation in der Wahrnehmung der Aufgabe. So kann es sein, dass wenn Schweden in 4 Jahren diese Aufgabe übernimmt, dass Schweden dann sagt, und wir würden das gerne von unserem Teil des Hauptquartiers von mir aus in Stockholm wahrnehmen. Es ist nicht am Ort gebunden. Es ist eine Aufgabe, die von einer Nation für die NATO übernommen wird. Es ist keine Errichtung eines Hauptquartiers, einer Struktur, eines Truppenkörpers. Das versuchte ich deutlich zu machen. Und wenn es dazu Fragen gibt, gerne jetzt hierher damit wir das hier abräumen.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann wechseln wir wieder das Thema. Ich schaue jetzt noch mal in die Runde, einfach um sicher zu sein. Ich habe jetzt noch Herrn Berndt mit 2 verschiedenen Themen auf der Liste, Herrn Ratz und Herrn Warwick, Herrn Rinke, Herrn Tofignia und den Kollegen dort. Gut, wir fangen bei Herrn Berndt an.
Ich hätte eine Frage an das Umweltministerium. Der BUND hat ja gerade in diesem Saal angekündigt, vor das Verfassungsgericht ziehen zu wollen, um die Ampelregierung zu zwingen, ein Gesetz zum Schutz der Artenvielfalt auf den Weg zu bringen. Ist die Klage berechtigt?
Die BUND-Beschwerdeschrift liegt uns seit einer Stunde vor. Sie umfasst 140 Seiten und muss nun von uns erstmal gelesen und ausgewertet werden. Dafür haben Sie sicher Verständnis, ehe ich eine Bewertung vornehme. Dabei möchte ich es aber nicht belassen, sondern durchaus auf die Kritik des BUND reagieren. Wir würden nicht genug für die Biodiversität tun. Noch nie ist so viel zum Schutz der Biodiversität unternommen worden wie derzeit. Erstmals gibt es seit 2 Jahren ein globales Naturschutzabkommen. Das 2022 beschlossene Global Biodiversity Framework, dessen ambitionierte Umsetzung und Einführung von Kontrollmechanismen zur Überprüfung der Umsetzung das Ziel der zurzeit in Kolumbien stattfindenden 16. CBD-COP ist, an dem Bundesumweltministerin Steffi Lemke auch ab Freitag für eine Woche teilnehmen wird. Dann gibt es die in diesem Jahr beschlossene, sehr ambitionierte EU-Wiederherstellungsverordnung, ein Meilenstein im Bereich des Biodiversitätsschutzes mit verbindlichen Zielen für alle EU-Mitgliedstaaten. Derzeit erstellen wir die nationale Umsetzung in Form eines deutschen Wiederherstellungsplans. Auch die nationale Biodiversitätsstrategie, die noch diese Woche in die Ressortabstimmung gehen wird, dient als Rahmen für Maßnahmen der Bundesregierung und zur Umsetzung des Global Biodiversity Framework. Und last but not least, mit den Bundes- und Landesnaturgesetzen, den beiden Naturschutzrichtlinien der EU, Flora, Fauna, Habitat, Vogelschutzrichtlinie und der schon genannten, gerade erst in Kraft getretenen EU-Wiederherstellungsverordnung, gibt es bereits einen ausgeprägten Rechtsrahmen zum Schutz der Biodiversität. Und auch der Vorwurf, dass wir mit einer Biodiversitätsstrategie kein Gesetz vorlegen würden, geht meines Erachtens ins Leere, denn die Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität beschränken sich ja nicht auf gesetzliche Regelungen, sondern umfassen ein breites Set von Instrumenten, die ich teilweise auch genannt habe, insbesondere auch solche der Förderung. In diesem Zusammenhang haben wir das größte Aktionsprogramm für den natürlichen Klimaschutz zum Schutz der Biodiversität vorgelegt, das es je in der Bundesrepublik gab, mit 3,5 Milliarden Fördermitteln, die bis 2028 eingesetzt werden. Das setzen wir ein für intakte Wälder, Auen, für gesunde Böden und Moore, saubere Meere und Gewässer und nicht zuletzt naturnahe Grünflächen in der Stadt und auf dem Land. Mit dem Aktionsprogramm machen wir also unsere Ökosysteme und die Biodiversität stark und verbinden Klimaschutz mit Naturschutz. Das ANK fördert damit in höchstem Maße die Biodiversität. Insofern das zur Einordnung und wir sehen entsprechend der Klage, die uns im Zweifel auch vom Verfassungsgericht bestätigt, dass wir sehr viel für den Biodiversitätsschutz tun, doch gelassen und interessiert entgegen.
Sie sagten gerade, das geht jetzt in die Ressortabstimmung. Ist es realistisch, dass es in diesem Jahr noch einen Kabinettsbeschluss dazu geben kann?
Davon gehe ich aus.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir jetzt wirklich bei dem Kollegen, der noch nicht die Gelegenheit hatte, eine Frage zu stellen, weiter.
Hallo, Bastian Brinkmann von der Süddeutschen Zeitung. Eine Frage ans BMWK, der Deutschlandfonds für Investitionen von Habeck mit der Investitionsprämie. Über welche Größenordnung reden wir da? 10 Milliarden, 100 Milliarden, 1.000 Milliarden bei dem Sondervermögen, das dafür demnach geplant ist?
Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich kann bestätigen, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck heute Impulse für eine Modernisierungsagenda vorgelegt hat für die deutsche Wirtschaft. In dem Impulspapier unter dem Titel Update für die Wirtschaft, Impulse für eine Modernisierungsagenda macht der Wirtschaftsminister Vorschläge, wie Deutschlands Wirtschaft wieder einen Schub bekommen kann. Schwerpunkt sind dabei Innovation und Investitionen, Vereinfachung und Verlässlichkeit. Es geht dabei um die Wirtschaft in der Breite. Das reicht sozusagen vom Handwerksbetrieb, Startups, von Mittelständlern bis zu den Konzernen. Da der Minister jetzt gerade parallel um 12.15 Uhr sich in einer PK dazu äußert, kann ich tatsächlich an der Stelle hier seinen Worten nicht vorgreifen. Es ist richtig, dass eine Investitionsprämie vorgeschlagen wird, aber zu den Details müssen wir dann parallel schauen, was der Minister gesagt hat.
Herr Rinke?
Da würde ich die Frage gleich mal weitergeben an Herrn Hebestreit. Wie finden Sie denn die Investitionsprämie und ist das mit dem Kanzler abgestimmt?
Nein, mit dem Kanzler ist das nicht abgestimmt, aber das muss es ja auch gar nicht. Das ist jetzt ein Impulspapier, also ein Vorschlag in der politischen Debatte. Und Sie haben ja gerade gehört, die Pressekonferenz läuft seit wenigen Minuten. Und insofern warten wir jetzt mal mit den Informationen ab und dann kann man das bewerten oder auch nicht.
Ist das oder sieht der Kanzler das als einen Beitrag, der dann auch in das Treffen im Kanzleramt einfließt, diesen Pakt für Industriearbeitsplätze?
Ich würde das jetzt nicht in enge Verbindung setzen. Grundsätzlich ist es so, dass diese Bundesregierung intensiv sich darum bemüht, die schwächelnde Wirtschaft in Deutschland wieder anzukurbeln. Damit ist sie im Gespräch auch mit der deutschen Wirtschaft, mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden und auch natürlich mit den Unternehmen direkt. Und der Bundeskanzler wird kommende Woche einen kleinen ausgewählten Kreis zu einem vertraulichen Meinungsaustausch im Kanzleramt empfangen. Das ist der Beginn. Das soll mehrere dieser Gespräche geben und am Ende soll es auch Ergebnisse geben, ja.
Weitere Fragen dazu, ja. Herr Ratz?
Weil Sie das vorhin sagten, also eine übergeordnete Planung zu dem Thema, was der Wirtschaftsminister jetzt vorstellt, gibt es noch nicht.
Zu Fragen der Pläne des Wirtschaftsministers müssen Sie das Wirtschaftsministerium fragen. Da liegen mir keine Informationen vor.
Vielleicht eine Ergänzung von mir. Es stimmt, es ist ein Impulspapier des Ministers, was er in seiner Ressortverantwortung und Zuständigkeit verfasst hat. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung.
Herr Rinke?
Ja, nochmal Frage ans Finanzministerium. Vielleicht habe ich es irgendwie verpasst, aber ist der Finanzminister jetzt doch bereit, so eine Art Sondervermögen oder eine Investitionsfonds mitzutragen? Oder wie beurteilt Ihr Haus die Vorschläge von Herrn Habeck?
Ja. Es wurde jetzt ja mehrfach gesagt, dass es Vorschläge des BMWKs sind, die jetzt gerade vorgestellt werden. Das schauen wir uns als BMF natürlich an, aber können da jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keine Bewertung vornehmen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Vielleicht sagen.
Ich hätte doch noch mal an Herrn Hebestreit auch ein bisschen übergeordnet. Wie sinnvoll ist es eigentlich, dass eine Bundesregierung jetzt auf mehreren Strängen diese Überlegungen, wie man die Wirtschaft wieder anschiebt, voranbringt?
Das ist natürlich sehr sinnvoll, dass sich alle Beteiligten intensive Gedanken machen. Und am Ende muss aus diesem sinnvollen Ideen was Kluges am Ende herauskommen, dass diese Regierung gemeinsam beschließt. Und darum bemühen wir uns.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, hier geht es doch um Vorschläge, die sehr viel Geld kosten, auch wenn wir keine Summe kennen. Gleichzeitig gibt es das Verständnis, zumindestens des Finanzministers, dass weder die Schuldenbremse ausgesetzt wird, noch ein Sondervermögen kommt. Also es entsteht der Eindruck, dass jetzt Vorschläge gemacht werden, die diese Regierung noch gar nicht umsetzen kann.
Diesen Eindruck, der mag bei Ihnen entstehen, den kann ich aber nicht bewerten, sondern ich habe lediglich gesagt, dass es richtig ist und gut ist, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen auch im Bundeskabinett Gedanken machen, wie wir Wachstum in Deutschland ankurbeln können. Und am Ende muss eine gemeinsame Entscheidung dieser Bundesregierung stehen.
Dazu?
Ja, André Holzmann, Deutsche für Lateinamerika. Nur eine Lehrfrage. Werden solche Vorschläge zum Beispiel in Koalitionsausschüsse oder in der Klausuren üblicherweise auch nicht diskutiert, bevor sie öffentlich werden?
Auch das ist eine Frage, die ich jetzt, also der Vorschlag ist öffentlich geworden und der Bundesminister stellt sie gerade vor.
Vielleicht sage ich an dieser Stelle, dass ein Minister immer herzlich in der Bundespressekonferenz willkommen ist und wir es gerne sehen, zum Schonen auch der Ressourcen kleiner Redaktionen, wenn sich Termine nicht überschneiden. Das ist jetzt gerade das Dilemma. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann macht Herr Tufignia weiter.
Eine Frage zu Gaza, Frau Deschauer. Der israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir hat sich für eine Wiederbesiedlung Israelis in Gaza ausgesprochen.
Herr Tufignir, beim Thema Nahost waren wir heute aber schon.
Libanon.
Da wir nicht mehr,
ja, nee, aber
wenn ich sage, gibt es weitere Fragen zum Thema Nahost.
Sie hatten gefragt, Libanon, es ging nicht um Nahost. Da genau zugehört.
Dann diese eine Frage, aber ich sage es jetzt gleich, das Thema Nahost nochmal in Fülle heute aufzumachen, werden wir nicht schaffen. Es gibt noch weitere auf der Liste.
Es ist ja auch kein wichtiges Thema, deswegen ziehe ich meine Frage zurück.
Ich, wenn ich darf.
Dann.
Ich ahne eine Frage.
Herr Tufignir, stellen Sie Ihre Frage, bevor hier Fragen geahnt werden, die beantwortet werden.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Der israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir hat sich für eine Wiederbesiedlung von Gaza durch Israels ausgesprochen und auch eine Vertreibung von Palästinenser. Sie haben sich wiederholt für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Gestern hat der Bundeskanzler das auch nochmal getan. Wie ist das wieder vereinbar mit diesen Äußerungen des Ministers, der ja ein Teil der israelischen Regierung auch ist?
Also Herr Tufignir, genau diese Frage hatte ich erahnt und möchte sie auch sehr gerne beantworten, weil sie tatsächlich die Äußerungen, die wir gehört haben, es geht ja um die Teilnahme von 5 israelischen Ministern an einer Veranstaltung, die eine Wiederbesiedlung Gazas beworben haben und es planen und aktiv vorhaben. Das ist eine inakzeptable Provokation, die die Bundesregierung klar ablehnt. Wir verurteilen das auf Schärfste. Äußerungen und Vorhaben dieser Art. Gaza gehört den Palästinenserinnen und Palästinensern. Eine israelische Wiederbesiedlung lehnt die Bundesregierung ab. Das wäre nicht nur völkerrechtswidrig, sondern auch sicher schädlich für jegliche politische Lösung, auch mit Blick auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Und auch sicher nicht hilfreich für die Geiseln, die ebenfalls dringend einen Waffenstillstand brauchen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Auf der Liste Herr Ratz, oder hat sich das inzwischen erledigt? Herr Rinke?
Eine Frage an Herrn Hebestreit, weil ja heute keine Kabinettssitzung stattgefunden hat. Können Sie uns bitte nochmal die Gründe erläutern, warum diese Woche und ich glaube auch nächste Woche keine Kabinettssitzung stattfinden, weil wir befinden uns doch gerade im Herbst der Entscheidung, wie etliche Mitglieder der Bundesregierung das bezeichnet haben?
Als intensiver und auch sehr genauer Beobachter der politischen Szenerie, Herr Rinke, wissen Sie, wie viele Entscheidungen diese Bundesregierung auch schon in diesem Herbst getroffen hat. Es gibt intensive Reisetätigkeiten in dieser Woche und es gab keinen größeren Beratungsbedarf. Und deswegen wird die nächste reguläre Kabinettssitzung tatsächlich am 6. November stattfinden. Sollte es vorher Bedarf geben, kann man das im altbewährten Manier des Umlaufbeschlusses auch jederzeit hinkriegen.
Wenn ich eine Nachfrage stellen darf, am 6. November droht dann, weil man dann 2 Wochen Pause hatte, quasi ein Füllhorn an Entscheidungen, weil ja tatsächlich doch etliche Projekte noch auf dem Weg sind.
Also im Zweifel wäre das Verb drohen sicherlich das Falsche. Sie könnten sich dann eher auf ein Füllhorn von Entscheidungen freuen. Aber so tief in den aktuellen Abläufen für den 6. November bin ich noch nicht drin. Aber wir haben ja noch ein paar Tage bis dahin. Und dann werde ich Ihre Vorfreude weiter anfüttern, so ich das kann.
Dann hat Herr Warwick ein neues Thema nochmal.
Ich hatte ja bereits am 11. September zu dem im deutschen Besitz befindlichen Transportschiff MV Katrin, gehört der Lübecker Reederei Lübecker Marine, nachgefragt, welches derzeit RDX Sprengstoff an Israels größte Rüstungsfirma Elbit System liefern soll. Die damals vom AA versprochene Nachreichung ist nie erfolgt. Jetzt gibt es einige weitere Entwicklungen. Nach Namibia hat auch Angola und EU-Partner Malta das Anlegen des Schiffes komplett verneint, mit Verweis auf Entscheidungen des IGH und UN-Menschenrechtsrat. Portugal hat dem Schiff die Flagge entzogen, mit der Begründung, dass sie nicht wegen Komplizenschaft mit einem Völkermord angeklagt werden wollen. Stand denn das AA oder andere Ministerien im Austausch mit ihren portugiesischen Counterparts in dieser Angelegenheit und teilt denn die Bundesregierung die Einschätzung und Aktivitäten Maltas und Portugals in Bezug auf dieses deutsche Schiff?
Also Herr Warwick, wenn das Auswärtige Amt keine Nachreichung macht, dann bedauern die das natürlich sehr. Das mag aber auch daran liegen, dass wir, wie Sie wissen, für rüstungsexportpolitische Fragen nicht federführend sind. Insofern können vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen Erkenntnisse, so sie denn vorliegen, hier noch beisteuern. Ich kann Ihnen nur noch sagen, dass wir die Medienberichterstattung vielleicht nicht ganz so intensiv wie Sie, aber dennoch sicher mitverfolgt haben. Zumindest was das Auswärtige Amt angeht, weder eine Zuständigkeit noch Erkenntnislage vorliegt. Insbesondere genaue Versagungshintergründe, Flaggenentzüge und so weiter sich hier meiner Kenntnis entziehen. Ganz grundsätzlich, die Kollegen haben mir trotzdem noch mal mitgegeben, dass jeder Hafenstaat souverän entscheiden kann, welchen Schiffen eine Genehmigung oder Einfahrt erteilt. Aber auch das sehe ich jetzt nicht genuin in dem Bereich des Auswärtigen Amtes.
Nachfrage?
Meine Frage, die war damals auch schon völkerrechtlich bezogen, nicht was direkt Ausführgenehmigung angeht. Mittlerweile fährt die MV Katrin auch unter deutscher Flagge, das heißt, sie ist im deutschen Besitz und unter deutscher Flagge. Da würde mich trotzdem interessieren, können Sie auch gerne nachreichen, welche völkerrechtliche Verantwortung denn die Bundesregierung trägt, wenn eine deutsche Reederei ein Schiff mit deutscher Flagge nach Israel entsendet, zumindest Transportgut für Israel mit RDX-Sprengstoff, der hauptsächlich für Raketen und Fliegerbomben genutzt wird, also zu einem Land, bei dem der IGH dieses Jahr die Plausibilität eines Völkermordes in Gaza anerkannt hatte. Wenn Sie das kurz völkerrechtlich referieren könnten.
Ich kann das nicht kurz völkerrechtlich referieren, weil ich bereits auf meine Aussagen verwiesen habe und weil ich die ganzen Annahmen, die Sie in Ihrer Fragestellung oder besser in Ihrem Statement geteilt haben, nicht nachvollziehen und auch nicht bestätigen kann. Und weise nochmal darauf hin, dass die Fragestellung vermutlich sich nicht wirklich an mich adressiert. Insofern, auch wenn Sie das immer wieder betonen.
Das Ministerium für Verkehr kann ergänzen.
Ja, ich kann zum flaggenrechtlichen Teil vielleicht noch mal was ergänzen. Also es ist so, wenn ein Flaggenstaat beschließt, ein Schiff nicht mehr in seiner Flagge zu führen, dann fällt es eben auf die jeweilige Flagge zurück, in dessen Staat sich der Eigentümer des Schiffes befindet. Und deswegen erfolgte hier eine Wechsel zur deutschen Flagge.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen dazu? Herr Warwick, dann noch eine letzte
Frage. Noch mal eine Verständnisfrage, weil ich habe mich ans Auswärtige Amt gewandt, weil ich...
Herr Warwick, das Auswärtige Amt hat jetzt zweimal gesagt, das ist nicht das zuständige Ressort. Also ich versuche nur, uns ein bisschen Zeit zu sparen. Ja, gut. Und
wir haben ja noch.
Bitte um eine kurze
Frage.
Aber
ich mache es ganz kurz. Das heißt, ich würde ganz gerne wissen, wer dann im Ministerium für völkerrechtliche Einschätzung, bei den ganzen 16 Bundesministerien für völkerrechtliche Einschätzung zuständig ist. Und im Falle Portugal zum Beispiel war es explizit der Außenminister, der sich in diesem Kontext engagiert und zu Wort gemeldet hat. Deswegen würde ich mich fragen, wieso fällt das in Portugal in den Bereich des Außenministeriums, die Bewertung und in der Bundesrepublik nicht?
Also, Herr Wabik, Sie sprachen von einem Schiff ursprünglich unter portugiesischer Flagge. Da steht es dem portugiesischen Außenminister frei, sich dazu zu äußern. Ich habe Ihnen hier erläutert, dass ich nicht den gleichen Kenntnisstand oder Detailgrad des Kenntnisstandes habe, den Sie haben und das Auswärtige Amt auch nicht für Rüstungsexportpolitik in der Bundesregierung federführend ist. Also ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen hier, ich mache mich gerne noch mal intensiver kundig. Wenn wir was beitragen können, dann tun wir das gerne. Aber Sie müssen auch akzeptieren, dass es auch gewisse Grundregeln gibt. Und für Rüstungsexportpolitik ist es nicht das Auswärtige Amt.
Dann wechseln wir das Thema. Das letzte Thema für heute hat Herr Berndt.
In der FAZ ist ein Artikel, in dem heute beklagt wird, dass die Resolution zum Schutz des jüdischen Lebens im Deutschen Bundestag nicht vorwärts kommt, seit fast einem Jahr nicht. Wie wäre es denn, wenn die Bundesregierung das unterstützen würde?
Also ich glaube, es geht ja um eine Resolution, die aus der Mitte des Parlaments kommt und da tut sich ein Verfassungsorgan wie die Bundesregierung dann, muss ich tun, nichts zurückhalten. Das ist dann Sache der die Koalition tragenden Parteien und Fraktionen und dann müssten Sie auch dort nachfragen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann sind wir am Ende der Veranstaltung heute. Ich danke fürs Kommen. Es gibt noch einen Moment, bevor Sie alle aufspringen. Eine Nachlieferung, verstehe ich das richtig?
Genau, es ging ja um die Fragestellung, wie die nordkoreanische Botschaft aufgestellt ist, und zwar in Form eines Geschäftsträgers und einer weiteren Person. Und das Gespräch, also die Einbestellung, hat mit dem Leiter unserer Asien-Pazifik-Abteilung stattgefunden.
Dann auch danke dafür und dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Vielen Dank.